Mein Name ist Andreas Salcher, herzlich willkommen zu meinem Podcast. Nach den 24 bisherigen Folgen zum Thema Lebensbildung starten wir jetzt eine neue Serie, wo ich mich der Frage widme, was können Jüngere und Ältere voneinander lernen. Der Anlass dafür ist mein neues Buch, Unsere neue beste Freundin, die Zukunft, was die Jungen schon wissen und wir noch nicht. Und um diese Frage beantworten zu können, habe ich mich auf die Reise gemacht und habe besonders begabte junge Menschen in Deutschland und in Österreich interviewt. Einer davon, der Julian Bride, der ist heute hier. Er ist, kann man sagen, frisch gebackener, frisch absolvierter Schüler der Sir Karl Popper Schule und studiert jetzt. Vielen Dank, dass du da bist.
Ja, danke Andreas, danke, dass ich da sein darf.
Wenn es um dieses Thema Jung und Alt geht, wann hast denn du das letzte Mal einem Älteren was beigebracht, was gezeigt?
Ja, also ich glaube, da gibt es immer wieder Sachen, vor allem technische Angelegenheiten, wo es darum geht, der Oma zu zeigen, wie man Google Maps verwendet oder auch nicht technische Sachen, wie ich kann mich erinnern, dass ich letztens meinem Vater erklärt habe, dass man sich nicht unbedingt so sehr drüber aufregen muss, wenn es einen anderen Autofahrer gibt, der gerade irgendeine Regel missachtet hat, weil man muss sich ja nicht man muss sich nicht für etwas schlecht fühlen, wo jemand anderer einen Fehler gemacht hat. Da kann man sich das Leben auch definitiv einfacher machen. Als
wir kommen dann dazu, aber dazu gibt es an der Popperschule einen eigenen Gegenstand, COSO, nämlich Kommunikation und Sozialkompetenz. Was hast du in dem konkret gesagt, wie er sie mit seinem, also ich glaube, so ein Arschloch ist erlaubt, aber genau. Dann sollte man nicht schneiden, den anderen anbrüllen und dann auf der Kreuzung, das kann dann irgendwie zu einem Gerichtsverfahren oder beim Spital enden. Was hast du in dem konkret gesagt?
Ich denke da immer an, ich weiß nicht, ob es ein Sprichwort ist, das ist auf jeden Fall etwas, was ich gehört habe im Englischen, nämlich Anger is a punishment you give yourself for someone else's mistake. Ja. Also Wut ist eine Strafe, die du dir selbst gibst für den Fehler eines anderen. Und ich finde, das ist in vielen Fällen doch, ist das ziemlich stimmig. Also versuche ich mich gut daran zu halten und mich daran zu orientieren, um nicht wütend zu werden.
Ja, ich habe gerade nachgedacht, was mir ein Junger beigebracht hat. Also die Gespräche mit euch, mit den Popper-Schülern. Es geht vor allem um Social Media, weil da sind zwei Stimmen in mir. Auf der einen Seite weiß ich natürlich, dass ich bin sehr gut in den Printmedien und in den traditionellen Medien, aber ich merke natürlich, das geht einfach nach unten und hat nicht mehr die Bedeutung wie früher und die Jungen informieren sich de facto fast überhaupt nur über Social Media. Trotzdem habe ich bisher standhaft TikTok und vor allem Instagram verweigert. Und da muss ich über meinen eigenen Schatten springen. Es gibt in meinem Buch gleich das erste Kapitel, das heißt, wenn du vorschnell urteilst, dann entdeckst du Neues nicht. Und da diese zwei Stimmen in mir zu balancieren, auf der einen Seite zu wissen, ich wäre kein Social Media Star, ich will das auch ehrlich gesagt gar nicht werden, aber auf der anderen Seite auch zu wissen, ich kann nicht komplett auf eine nächste Generation verzichten. Ja. Und ich versuche es halt sozusagen, ich lebe ja nicht im Kreidezeitalter, ich mache meine Podcasts, ich bin auf Instagram relativ aktiv, aber das hat natürlich bei weitem noch nicht die Breitenwirksamkeit. Greifst du eigentlich noch Papier an oder informierst du dich, was Nachrichten oder so betrifft, fast ausschließlich über digitale Medien?
Also was Nachrichten betrifft, sind es wirklich ausschließlich digitale Medien, aber ich lese zum Beispiel gerne das Wall Street Journal und das ist jetzt, an sich ist es ein Printmedium, aber sie haben natürlich auch eine Online-Version und an die wende ich mich dann. Also ja, definitiv nur Digitales.
Was ist dein Tipp an mich? Wie komme ich mit meinem inneren Konflikt zwischen zu wissen, ich werde auch kein Superstar auf Social Media, auf der anderen Seite, ich brauche es. Und es ist ja ziemlich aufwendig. Das ist das, was viele unterschätzen. Das ist nicht so, dass du irgendwas machst. Ich meine, da gibt es das Beispiel, eine wahre Geschichte von einem österreichischen CEO, der dann relativ ungeplant auf TikTok begonnen hat, irgendwelche Beiträge zu posten, um zu zeigen, dass er noch immer bei der Jugend dabei ist, solange bis ihm sein 15-jähriger Sohn dann gesagt hat, bitte Papa, du bist urpeinlich, hör endlich auf, meine ganzen Freunde ärgern mich damit. Wie macht man es richtig, fragen wir so.
Ja, ich glaube, so wie du es jetzt machst, ist eher ein guter Ansatz, dass du dich einfach an junge Leute wendest und sie fragst, ob das gut rüberkommt oder nicht. Und dann finde ich auch nicht, dass man jetzt zu sehr sich mit diesen Sachen beschäftigen muss, beziehungsweise man nicht zu viel davon konsumieren sollte. Insofern gibt es gibt auch viele erfolgreiche Leute auf Social Media, die hauptsächlich selber posten, aber jetzt nicht wirklich aktiv auf der Plattform sind, um andere Medien zu konsumieren. Also wenn man ein Team dahinter hat, beziehungsweise Leute, an die man sich wenden kann, ist das, glaube ich, ausreichend.
Drehen wir es um. Wir nennen das Ping-Pong. Das heißt, ja. Was hast du Älteren beigebracht? Aber jetzt frage ich dich, was hast du von Älteren gelernt das letzte Mal, das für dich irgendwie neu oder wichtig war?
Ja, das letzte war eben 2 Wochen her, wie wir geredet haben. Und da ging es noch um mein Studium, wo ich jetzt angefangen habe, dass ich mir einfach nicht zu viele Sachen gleichzeitig vornehme, neben dem Studium auch, und dass ich mich auf die Sachen fokussiere, die wichtig sind und die dann dafür sehr, sehr gut mache. Also das ist etwas, ich weiß nicht, ob ich mich schon zu 100% daran halte, weil ich mir doch sehr, sehr viel vorgenommen habe. Aber ich versuche es auf jeden Fall. Aber gibt es denn bei dir etwas, was du von jüngeren Leuten in letzter Zeit gelernt hast?
Naja, das ist eigentlich diese Social-Media-Geschichte und alles, was mit Technologie zu tun hat. Und das Zweite ist eben, von meinen vorschnellen Urteilen zu bestimmten Themen wegzukommen. Also vor allem, wenn ich mich bei einem Thema sehr kompetent aufgrund meiner Lebenserfahrung fühle. Und ehrlich gesagt, in 95% der Fällen habe ich ja wahrscheinlich recht, wenn ich einem Jungen sage, du pass auf, zu dem Thema haben schon 1700 Leute vor dir versucht, ein Buch zu machen. Das hat noch nie funktioniert, aus den und den Gründen. Aber das heißt nicht, dass es das eine Mal dann nicht doch funktionieren kann. Das heißt, diesen Reflex dieses vorschnellen Urteils, und ich bin da relativ flott mit meinen Urteilen, das einfach zu unterdrücken und zu sagen, dann bist du nicht bereit für Neues. Du musst dir das anhören. Ihr habt auch zu vielen gesellschaftspolitischen Themen, aktuellen Themen, andere Meinungen, als ich das habe. Und da geht es nicht darum, die nur zu tolerieren, sondern einmal zu sagen, okay, was ist denn diese Perspektive? Dann kommt bei mir immer meine Erfahrung durch, und ich beschäftige mich sehr mit Geschichte, wo ich sage, okay, in der Geschichte ist das aber schon 7-mal passiert und das ist immer so ausgegangen. Also das ist die größte Herausforderung für mich, eigentlich dieses vorschnelle Urteil loszuwerden. Ich glaube, das ist auch das Spannende zwischen jungen und älteren Menschen gemeinsam, dass die Älteren nicht vorschnell urteilen, dass aber die Jüngeren auf der anderen Seite auch akzeptieren, dass die Lebenserfahrung schon etwas Wichtiges ist und dass man einmal gegen eine Tür krachen kann und 2-mal wo runterfallen kann, aber man muss es nicht 5 oder 6-mal machen, weil man glaubt, man ist jetzt der Erste, der das macht. Du hast in meinem Buch ja dazu sogar was gesagt zu diesem Thema Jüngere und Ältere, wo du gesagt hast, in 95% stimmen wir überein, aber wir streiten ständig über die 5%, wo wir uns nicht einig sind. Kannst du das noch ein bisschen genauer erzählen?
Ja, genau. Also ich würde das eben genauso sagen, dass zu viel Energie dafür verschwendet wird, über diese 5% zu reden oder zu diskutieren, wo man nicht übereinstimmt und dafür eben diese 95% komplett außer Acht lässt, wo man eigentlich auch ziemlich gute Lösungen zusammenfinden könnte. Natürlich dürfen diese 5%, wie du eh schon gesagt hast, nicht außer Acht gelassen werden, aber ich glaube, die Energie sollte proportional aufgeteilt werden, also so wie es den Prozentsätzen auch zusteht.
Ein Erfolgselement der Sir Karl Popper Schule ist Sozialkompetenz. Da gibt es bei mir ein eigenes Kapitel. Sozialkompetenz kann man nicht ergoogeln, man kann das nur lernen. Stammt übrigens von einem Popper Schüler, diese Überschrift, die habe ich dann gleich aufgenommen. Wenn du jetzt, vielleicht erklärst du einmal überhaupt, was ist dieses COSO, diese Kommunikation und Sozialkompetenz, was ist das theoretisch, dass ihr da eigentlich von der ersten Klasse an lernst, und was hat dir das in deinem Leben dann konkret gebracht?
Also grundsätzlich ist es ein Fach, wo wir alle sehr skeptisch reingegangen sind, weil es sehr schwer vorstellbar ist, dass man Sozialkompetenz und Kommunikation erlernen kann, beziehungsweise beigebracht bekommen kann. Aber in dem Fach bekommt man verschiedenste Modelle beigebracht, die soziale Dynamiken erklären und auf viele Situationen anwendbar sind. Und das ist dann doch etwas, wo man speziell rückblickend, wenn man auf Situationen schaut, sehr viel Mehrwert draus ziehen kann und durch diese Analyse von Situationen neue Facetten erdenkt, vor allem von sich selbst dann auch, die man davor nicht gefunden hätte. Also ja, da denke ich vor allem an ein Beispiel mit einem Freund von mir, wo wir uns wirklich stark gestritten haben und man aber erst im Nachhinein drauf gekommen ist, oder nach ein wenig Streiten drauf gekommen ist, dass es wirklich eigentlich ein großes Missverständnis ist, man komplett aneinander vorbeidiskutiert und da geht es dann wirklich darum, einen Schritt zurückzugehen, die ganze Situation anzusehen, worüber diskutieren wir denn eigentlich? Und da kommt man dann oft drauf, vor allem wenn man sich gut kennt und eigentlich bei vielem gleicher Meinung ist, dass man sich bei irgendeiner Kleinigkeit falsch verstanden hat und dass die Diskussion eigentlich sehr, sehr unnötig ist.
Und das kann man lernen, das besser zu machen?
Das kann man auf jeden Fall lernen, wenn man wirklich aktiv einen Schritt zurückgeht. Und man ist auch nicht als, wenn man sich antrainiert, ist nicht als komisch zu empfinden, zu sagen, okay, stopp, lass uns noch einmal drüber schauen. Was ist hier eigentlich das Problem?
Du studierst jetzt seit kurzer Zeit. Was ist denn da, letztlich ist man Matura, also das kriegt man, glaube ich, vom ersten Tag einer höheren Schule an eintrainiert. Matura ist das Entscheidende im Leben. Dann hat man aber irgendwann die Matura, viele haben dann auch so ein Loch, die sagen, okay, jetzt habe ich das, was mache ich jetzt? Das hattest du zwar nicht, aber jetzt bist du unter Anführungszeichen, Studium ist ja auch noch immer ein bisschen eine Blase, aber es ist eine andere Blase. Mhm. Was ist denn sozusagen, du bist ja jetzt der erste Schritt im realen Leben, im echten Leben. Was ist denn da, was Sozialkompetenzen für dich die größte Herausforderung, wo du sagst, das ist jetzt schon ganz anders und da muss ich auf andere Fähigkeiten zurückgreifen oder mir auch andere, ich meine jetzt nicht das Fachliche, ich meine jetzt ausschließlich diese sozio-emotionalen Fähigkeiten?
Ich würde noch immer nicht sagen, dass es das echte Leben ist, weil es eben noch immer eine Blase ist, wie du gesagt hast. Aber was ich auf jeden Fall schon merke, ist, dass die Beziehungen, die man aufbaut, oder die ich zumindest aufbaue, nicht willkürlich, aber ich habe gemerkt, dass es so ist, dass diese Beziehungen viel oberflächlicher sind als in der Schule. Weil man oft merkt, dass immer irgendwo ein Hintergedanke dabei ist, wie kann ich jetzt Nutzen aus dieser Person ziehen. Ich finde auch, wenn man sich das soziale Medium LinkedIn anschaut, ich finde, das beschreibt es einfach perfekt, was ich meine, nämlich man hat dieses Netzwerk, diese Connections mit den Leuten, einfach nur um zu schauen, okay, was hat der gearbeitet, was macht der? Und das ist etwas, was ich sehr oberflächlich finde, was natürlich notwendig ist zu einem gewissen Teil im Berufsleben. Und das ist aber doch eine große Umstellung zur Schule, wo es wirklich nur darum geht, mag ich die Person jetzt, komplett egal, was die macht, was ihre Ambitionen sind. Und ich habe auch schon von vielen älteren Leuten gehört, dass die Freunde, die sie auch noch 20, 30 Jahre nach ihrer Schulzeit haben oder nach ihrem Studium, dass die trotzdem meistens alle noch aus der Schule kommen, die besten Freunde zumindest. Und deswegen versuche ich auch viel Wert darauf zu legen, mir diese Freunde zu wahren. Ich meine, was sagst du dazu?
Es sind mir ein paar Gedanken. Erst einmal Networking, ja? Also was viele unterschätzen, da steckt auch das, nicht nur das Wort Net, sondern das Wort Working drin. Ja. Es ist auch Arbeit. Ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass aus beruflichen Kontakten dann oft persönlichen Freundschaften geworden sind, wenn man sich wirklich gut versteht. Das Zweite, ja, du hast auf der einen Seite recht, aber ehrlich gesagt, diese Typen, dieser Prototyp, der dann beschreibt, den du schon beschreibst, da an der Wirtschaftsuni, wo jeder schon das Gefühl hat, okay, der will nur, wo bin ich ihm von Nutzen? Das funktioniert, kann ich dich beruhigen, interessanterweise ganz schlecht. Diese Typen sind so offenkundig, ja. Also, da gibt's auch welche, die dann mit 50, 60 noch auf jede Veranstaltung gehen und dort jedem ihre Visitkarte in die Hand drücken. Nur, das wird eher als peinlich empfunden. Das ist nicht wirkliches Networking. Also ich glaube für mich, eine Regel, die kann ich dir auch gerne mitgeben, der Rat des Älteren an den Jüngeren, ist, ich schaue wirklich in meinem Netzwerk, was kann ich für andere tun. Also ein Netzwerk lebt nicht davon, was du daraus beziehst, sondern wie viel du für andere tust. Was ich zum Beispiel immer wieder mache, ist, wenn ich zwei Freunde habe oder zwei Bekannte, auch nur die einander nicht kennen, wo ich aber weiß, der eine könnte dem anderen irgendetwas Gutes tun oder muss gar nicht beruflich sein oder die zwei, dann mache ich das und bringe die in Verbindung. Und in meinem Freundeskreis ist das absolut üblich. Ja? Und auf der anderen Seite soll man natürlich auch den persönlichen Nutzen nicht unterschätzen. Also mit den Freunden, wo ich wirklich gut bin, das glaube ich ehrlich gesagt auch ein bisschen ein Unterschied zwischen Männern und Frauen. Aber wir Männer sind da, glaube ich, gnadenloser, wenn wir von einem Freund was ganz Konkretes wollen. Aber mit meinen besten Freunden, wenn ich was von dem will, ob er jemanden kennt in der Firma oder was, also da wird nicht herumgeredet, wie geht's dir jetzt und wie ist das Wetter, sondern Thomas ist so einer davon, der ruft mich dann und sagt, du, kennst du den? Und ich sage ja, oder ich sage auch nein, oder ich sage du, da musst mich jetzt unterstützen, was kannst du da tun? Also das wird dann sehr direkt, aber das basiert auf einer tiefen, vertrauensvollen Beziehung. Also ich verstehe Networking wirklich so, dass du sagst, du bist umso wertvoller, je mehr du anderen etwas gibst, ohne diesen Hintergedanken zu haben, was da mal was werden. Das Zweite, was man unterschätzt, weil du jetzt gerade zum Studieren angefangen hast, man unterschätzt, wie unterschiedlich Menschen sich entwickeln. Also das beginnt schon in der Schule, dass manchmal diese totalen Überflieger, wie man sie nennt, also der hat nur sehr gut, selbst an der Popperschule und ist super und alles. Und im Leben macht er dann zwar eine durchaus ansehnliche Karriere, aber nichts, wo du sagst, eigentlich hätte man von dem mehr erwartet. Und dann gibt's aber wiederum vielleicht die stillen oder ruhigen oder auch die Verhaltensauffälligen, wo du sagst, na pfft. Mit dem seinem, und der lernt dann aus irgendeinem Grund sehr schnell dazu. Und du weißt ja, ich komme aus der jungen ÖVP, das war so meine Sozialisierung. Und ich war Landesobmann und ich sage jetzt keinen Namen, aber wir hatten einen Bezirksobmann der jungen ÖVP, der war brav und loyal, hat aber bei weitem jetzt nicht irgendwie außergewöhnliche Dinge vollbracht. Und der ist dann seine Karriere in der jungen ÖVP beendet. Und viele, viele Jahre später lese ich durch Zufall seinen Namen in der Zeitung, der ist jüngster Universitätsprofessor von Österreich geworden. Ja? Also der wäre mir an sich nicht so aufgefallen, aber entweder hat er sich sowieso auf etwas anderes konzentriert. Also der Punkt ist, unterschätzt nicht, dass Leute unterschiedliches Potenzial haben, das man in einer frühen Phase überhaupt noch nicht erkennen kann. Übrigens, sein eigenes kann man auch noch nicht erkennen.
Ja, das...
Das wirst du schon drauf gekommen sein. Ja, aber bleib mal bei deinen Fähigkeiten. Was hast du denn so in den letzten Jahren, letzten Zeit an, hast du dir irgendeine neue Fähigkeit beigebracht, die nichts mit deinem sozusagen Beruf oder Studium zu tun hat?
Die nichts mit meinem Beruf oder Studium zu tun hat, ehrlicherweise nicht. In den letzten Monaten zumindest nicht, da das wirklich der Hauptfokus
war. Aber wenn du
war.
Die Zeit hättest, wo du sagst, das würde ich gerne mal segeln, tanzen, Fallschirmspringen, Mountainbiken oder gibt es irgendwas, wo du sagst, das würde ich eigentlich gerne lernen?
Wenn ich wirklich 2-3 Monate hätte, wo ich nichts tun muss, keine Verpflichtungen, dann würde ich nach Japan fliegen, mir eine Hütte in den Bergen mieten und die paar Monate lang jeden Tag irgendeine alte japanische Kampfsportart trainieren. Was weiß ich, mich abhärten, gegen Bäume schlagen, meditieren und mich nur von den grundlegenden Sachen ernähren. Also wirklich einmal mich komplett abschirmen von der modernen Welt. Das wäre etwas, was mich auf jeden Fall interessieren würde.
Jetzt muss ich mal nachfragen, warum musst du da auf Japan in eine Hütte fahren? Es gibt genug Almhütten bei uns, wo du auch auf die Bäume einschlagen könntest.
Ja, weil ich gerne weit weg von zu Hause wäre. Und das ist einfach. Und die Kultur auch sehr, sehr anders sein soll. Und ich bin generell sehr affin für Japan. Deswegen wäre das jetzt das Erste, was mir in den Kopf kommt. Aber natürlich geht das überall auf einer Hütte in den Bergen. Okay.
Kommen wir zu einem anderen Thema, Leistungsorientierung. Du weißt, es gibt so einen Vorteil in der Gesellschaft, die Jungen sind nicht sehr leistungsbereit, Work-Life-Balance, die wollen nur Freizeit machen, die wollen sich nicht mehr wirklich engagieren. Stimmt überhaupt nicht mit dem Eindruck überein, den ich in meinen Interviews hier herausgefunden habe. Aber was ich schon drauf gekommen bin, dass ihr Jungen, vor allem die begabten Jungen, eine andere Einstellung zu Arbeit und Leistung habt, als das vielleicht meine Generation hatte. Sagst du ein bisschen, wieso dein Ansatz für Leistung, Arbeit ist, unter welchen Umständen du bereit bist, dein Bestes zu geben und wo du sofort davonlaufen würdest?
Also ich glaube, dass meine Ansicht doch eher traditionell ist. Also ich glaube schon, dass man, wenn man viel reinsteckt und sehr viel arbeitet, dass man daraus dann auch das meiste bekommt. Ich würde aber auch sagen, dass es darum geht, seine Arbeitszeit sehr effektiv und schlau zu gestalten, damit man nicht unnötig viele Arbeit in Sachen reinsteckt und dann in einem Burnout endet. Also ich suche immer nach Wegen, wie ich mir Sachen optimieren kann oder sogar automatisieren kann. Wenn ich jetzt ans Studium denke und ich irgendein neues finanzielles Modell in Excel mir beibringe, dann bin ich direkt mit den Gedanken bei, okay, wie kann ich manche von diesen Schritten automatisieren, damit ich das dann später nicht mehr machen muss, wenn ich da 10, 20 Modelle machen muss.
Und indem du dir dann ein kleines Programm schreibst oder wie machst du das konkret?
Das wäre jetzt der Plan. Also das ist ja jetzt etwas Aktuelles, was ich machen will.
Okay.
Aber das ist etwas, Programmieren kann ich so gut wie gar nicht. Also das werde ich mir von null auf beibringen müssen.
Das wirst du dir aber beibringen?
Das werde ich mir auf jeden Fall beibringen. Dass
jetzt haben ja eure schlauen Popper-Schülerinnen und Schüler schon gesagt, dass du es an sich nicht einmal mehr lernen musst, sondern dass man jetzt eigentlich schon so weit ist, dass man bei künstlicher Intelligenz das Programm quasi als Prompt eingeben kann. Prompt für unsere Zuhörer, aber vielleicht du kannst es besser erklären. Was ist ein Prompt?
Das ist eine gute Frage, wie man das genau
übersetzt. Also Prompt ist, nehmen wir ChatGPT, dass du ja dann ein Feld genau. Und da gibst du jetzt eine Frage ein. Also zum Beispiel, was ist die Sir Karl Popper Schule? Ja? Das ist aber noch eine relativ undifferenzierte Frage. Wenn ich jetzt sagen will, was ist das pädagogische Konzept der Sir Karl Popper Schule, dann würde schon was Konkretes rauskommen. Ja. Bin ich selber drauf gekommen durch mein Buch, dass es mittlerweile Prompt Advisors gibt. Das ist eine professionelle Beratung, die Firmen dabei unterstützen, diese Prompts, im Prinzip sind es die Eingaben, die man in künstlicher Intelligenz macht, möglichst professionell zu gestalten. Und jetzt habe ich aber gelernt, dass das mittlerweile schon so weit ist, dass du dir gar nicht mehr selbst beibringen müsstest, sondern du könntest eigentlich in künstlicher Intelligenz, wenn du es schlau, ist das Wort, das du gesagt hast, wenn du es schlau machst, schreibt dir dann eigentlich die künstliche Intelligenz schon dein Programm.
Das wäre auch eine Möglichkeit, daran habe ich auch schon gedacht, aber ich glaube schon, dass es wertvoll ist, die Basis von solchen Sprachen oder generell die Basis von allem, was man lernt, doch zu können, damit man auch versteht, was diese künstliche Intelligenz jetzt eigentlich für einen macht. Und solange man nicht zu 100% von dieser künstlichen Intelligenz abhängig sein will, finde ich, ist das doch eine sehr wichtige Sache.
Welche Rolle spielt künstliche Intelligenz in deinem Leben?
Eine sehr kleine. Also es ist ein besseres Google, wenn man es so nehmen will. Man muss es aber immer sehr vorsichtig betrachten, was die künstliche Intelligenz einem wiedergibt, weil es nicht stimmen muss. Ich kann mich erinnern, dass ich mich mal mit meinem VWA-Betreuer zusammengesetzt habe, um zu sehen, ob ChatGPT mir einen Absatz von meiner VWA schreiben könnte. Und aber mit dem VWA-Lehrer habe ich das gemacht, damit ich da ja keine Probleme bekomme. Einfach nur, weil es mich interessiert hat. Und die künstliche Intelligenz hat zwei Studien frei erfunden, die genau das ausgesagt haben, was ich wollte, aber sie haben einfach nicht existiert. Also die wurden dann genannt in irgendeinem Scientific Journal und die Seitenzahl gab es aber nicht. Also ChatGPT ist da doch ziemlich geschickt. ich bin mir sicher, das ist nicht das Ziel, aber man muss da doch sehr vorsichtig sein. Deswegen halte ich mich da eher zurück.
Aber angenommen, künstliche Intelligenz wird eine dramatische Veränderung machen. Angenommen, es wäre schon deutlich weiter, als es jetzt ist. Vor allem, wir wissen ja nicht, wie weit es wirklich ist. Ja,
ja genau.
Aber welche Frage würdest du dir eine Antwort wünschen? Wo du sagst, das kann ich mit meinen Möglichkeiten noch nicht haben. Was ist eine Frage, wo du sagst, das würde mich brennend interessieren, das würde ich gerne in den Supercomputer eingehen, darauf hätte ich gerne eine Antwort?
Was immer interessant wäre, dafür bräuchte es aber sehr, sehr viele Daten von mir selbst, die ich diesem Computer geben müsste, ist, wenn ich fragen könnte, was würde mir in meiner Freizeit am meisten Spaß machen? Das kann ich natürlich selber herausfinden, indem ich alles ausprobiere. Es ist aber viel einfacher, wenn der Computer jetzt durch, was weiß ich, für Daten, die ich dem gebe, das für mich herausfinden könnte. Vielleicht denke ich jetzt, ich habe meine netteste Freizeitbeschäftigung gefunden, aber es stimmt nicht. Mhm. Und es gibt etwas noch Besseres für mich persönlich. Das Gleiche kann ich für den Job fragen, für wie gehe ich mit anderen Menschen um. Also man kann sich, glaube ich, sehr gut kritisch hinterfragen, wenn man einen Weg findet, dass die künstliche Intelligenz einen besser kennt als man selbst.
Es gibt in Amerika eine Startup-Unternehmen, wo sehr, sehr viel Geld hineingeflossen ist, glaube ich, auch aus China. Das heißt Newton, also ich spreche jetzt mit Absicht falsch aus. Also Newton ist bekannt, da kommt aber ein K davor, also von Wissen, Newton. Die Idee, die die hatten, ist, dass die quasi für jeden Studenten, bevor er überhaupt zu studieren beginnt, den idealen Studienpfad und das ideale Studium für ihn entwickelt. Also die sagen dir dann, Betriebswirtschaft ist für dich das richtige Studium, aber das ist der Track für dich, der aufgrund von einem großen Datenmaterial, wie du sagst, aber auch aufgrund von Meinungen von Universitätsprofessoren, die sich nur damit beschäftigen, die dir sagen, das ist das für dich. Die sagen dir aber auch, wenn du Medizin studierst, dann wirst du mit 90% scheitern. Oder wenn du, also das finde ich eigentlich interessant. Es funktioniert aber noch nicht, das ist das Interessante. Yeah. Dort wurde schon viel Geld verbraten, im wahrsten Sinn des Wortes. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob wir uns das wünschen, weil ich bin so ein Typ, der sagt, eigentlich ist die Zukunft ist offen. Das ist was Spannendes. Also wenn ich meine Pläne mit 18, 19 Jahren, wo ich hin und her gerissen war, soll ich großer Manager in der Wirtschaft werden oder soll ich Spitzenpolitiker werden? Wie du siehst, ich bin keines von beiden geworden, aber ich habe überall da hineingerochen. Im Prinzip hat sich mein Leben dann sehr, sehr anders entwickelt. Das ist auch das Spannende, dass Zukunft offen ist. Aber es gibt natürlich auch diese Leute, die machen so eine ganz straighte Karriere. Du hast ja im Augenblick sehr klare Vorstellungen mit 18 Jahren, wo du mit 40 sein wirst, Partner von Goldman Sachs oder was wird das?
Das würde ich jetzt nicht so sagen. Ich versuche mir auch sehr viel offen zu lassen. Ich meinte da auch nicht konkret einen genauen Weg für das ganze Leben, sondern eher den nächsten Schritt oder eine Option an nächsten Schritten, die man ausprobieren kann, damit man nicht wirklich alles probieren muss. Ich lasse mir sehr viel offen. Ich beharre jetzt nicht auf einem Berufsweg. Deswegen, ich bewerbe mich für Praktika bei Investmentbanken, Mergers and Acquisitions für nächsten Sommer und schaue, wie mir das gefällt. Aber es kann sein, dass ich dann nach dem Praktikum sage, das gefällt mir gar nicht, ich will etwas komplett anderes machen. Wer weiß, vielleicht wechsle ich sogar meinen Studiengang irgendwann. Ich will mir alles offen lassen. Ich will mich wirklich auf nichts zu sehr einengen.
Das Interessante ist, dass ja sehr kluge Menschen auf einem Gebiet große Leistungen auf einem scheinbar gar nicht damit verwandten Gebiet zusammengebracht haben. Ja. Ich habe das Glück, ich kenne zwei der wichtigsten MIT-Professoren, nämlich Peter Senge, der hat das berühmte Buch Fifth Discipline, das wird denen noch nicht sagen, weil das ist, glaube ich, vor 20 Jahren erschienen, war aber so quasi, wie man Systemtheorie in der Wirtschaft anwenden kann. Peter Senge, MIT, und vor kurzem hatte ich die Chance mit Otto Scharmer, das ist auch einer der wichtigsten Systemforscher am MIT. Also beide Engineers, Zahlenmenschen, Technikmenschen. Und das Interessante ist aber, die wirklichen Revolutionen oder Innovationen haben sie auf dem Gebiet von Human Resource und Psychologie und Organisationspsychologie zustande gebracht. Das finde ich sehr, sehr interessant, weil ich würde am MIT sicher nicht die Aufnahmeprüfung schaffen, da bin ich viel zu schlecht in Technik und in Mathematik. Aber mich interessieren diese Menschen besonders, weil sie auf dem Gebiet, wo ich, glaube ich, ganz gut bin oder das mich zumindest sehr interessiert, die großen Innovationen gemacht haben. Das finde ich schon sehr was Spannendes, dass Techniker dann auf einem ganz anderen Gebiet eigentlich große Innovationen zustande bringen. Und du bist ja im Augenblick sehr auf dem Trip von Zahlen und von Finanzmathematik und so weiter. Also vielleicht wird das auch noch ganz woanders enden.
Ja, wer weiß. Ich habe auch vor 2 Wochen, glaube ich, mit jemandem geredet, der ein Jahr über mir ist im Studium. Und der hat schon ein Trading-Praktikum bei Goldman Sachs gemacht in seinem ersten Sommer, was ziemlich eindrucksvoll ist. Der hat den dritten Platz belegt bei einem Trading-Wettbewerb von Goldman Sachs. Und der hat sich nach dem Praktikum komplett umentschieden. Der will jetzt auch Human Resources machen. Und der sieht da auch die Zukunft. Also ich finde das gerade sehr interessant, dass da die zwei Inputs miteinander übereinstimmen.
Ich habe auch einen Freund, der sogar ein fixes Angebot von Goldman Sachs hatte. Wir reden jetzt immer von Goldman Sachs. Vielleicht muss man mal sagen, erklär mal kurz für den Zuhörer. Du bist ja, warum ist das quasi das McKinsey der Finanzwissenschaft oder wie kann man das am gescheitesten erklären?
Ja, also genauso wie es in der Unternehmensberatung McKinsey, Bain und BCG gibt, gibt es bei den Investmentbanken gibt es Goldman Sachs, JP Morgan und Morgan Stanley. Und das sind einfach die größten Namen, wo man hingeht und die meistens mitunter am besten bezahlen und auch die besten Optionen offenlegen für spätere Berufswege. Und während man in der Unternehmensberatung Unternehmen bei einzelnen Problemen hilft und versucht, sie zu lösen, geht es im Investmentbanking darum, hauptsächlich finanzielle Probleme zu lösen. Man ist sozusagen einfach ein Finanzberater für diverseste Probleme.
Ich denke, ich versetze mich gerade in unsere Zuhörer hinein, die werden sagen, na bumm, da diskutieren jetzt wieder zwei über die Optimierung des Kapitalismus und die Ausbeutung der armen Menschen. Was sagen wir denn denen? Dass wir eh nette Menschen sind.
Nein, da würde ich sagen, dass man natürlich alles in beide Richtungen argumentieren kann. Man kann sagen, dass große Firmen einen positiven gesellschaftlichen Wert haben und unsere Gesellschaft verbessern. Andere sagen, dass da zu viel Reichtum in wenigen Leuten aufbewahrt wird. Es hat sicher nicht eine Seite recht, es ist sicher eine Balance, die gefunden werden muss zwischen den beiden. Also ich würde da nicht das eine besser als das andere bewerten.
Mir ist aber schon aufgefallen, in den Interviews, ich habe ja auch in Deutschland die Partnerschule der Popperschule, ist das Sächsische Landesgymnasium St. Afra in Meißen, das wie die Popperschule sich auf Hochbegabte konzentriert. Aber die meisten Interviews, die ich dort geführt habe, übrigens wie auf der Popperschule, da ist schon eine sehr antikapitalistische Stimmung, oder antimarktwirtschaftliche Stimmung, die wird dir schon auch aufgefallen sein. Ich nehme an, du warst ja dann eher mit einer Minderheitsposition, oder wo erkennst du diese Strömung und woher kommt die?
Ja, also ich war auf jeden Fall in der Minderheit. Deswegen war das auch ein großer Umstieg jetzt auf der WU, dass ich auf einmal nicht mehr in der Minderheit bin. Aber woher das kommt, wüsste ich ehrlich gesagt nicht. Ich meine, ich habe öfter gehört, dass, inwiefern das stimmt, weiß ich nicht, aber ich habe öfter gehört, dass generell jüngere Leute eher, ich mag die Begriffe links und rechts nicht, aber von den Ideen her eher links angelehnt sind, während, wenn man dann älter wird, man eher nach rechts driftet. Ich weiß nicht, was sagst du dazu? Woher glaubst du, kommt das?
Ja, ich könnte das unterstützen, weil ich war mit 16 sehr links und war mit 18 Bezirksobmann der Jugend ÖVP. Okay. War dann sehr konservativ und mittlerweile hoffe ich, dass ich ein einigermaßen offener und bei bestimmten Dingen wie Rechtsstaatlichkeit, Wirtschaft ein, glaube ich, sehr konservativer Mensch bin, bei anderen Themen, gesellschaftspolitischen Themen, also wer was mit wem sexuell hat oder so, da soll sich der Staat nicht einmischen, da habe ich ein sehr offenes Verständnis dazu. Ich wollte nur sagen, ein bisschen auch für die, die da jetzt sagen und die noch nicht ausgestiegen sind und sagen, die reden da jetzt über Goldman Sachs und McKinsey. Ich wollte eigentlich auf was anderes aus. Ich habe nämlich einen guten Freund, der hatte dann schon ein fixes Angebot von Goldman Sachs. Dazu muss man sagen, das ist echt schweres Geld, das man dort schon als Junger kriegt. Das muss man schon der Fairness halber dazu sagen. Mhm. Der hatte ein fixes Angebot, aber sein Lebenstraum war etwas anderes. Sein Lebenstraum war immer Filmregisseur zu werden. Und er hat dieses Angebot ausgeschlagen, hat sich beworben an der Film Academy in Los Angeles, was auch ziemlich tough ist, dort reinzukommen, hat das geschafft und ist Filmregisseur geworden und ist mittlerweile ein anerkannter österreichischer Filmregisseur. Also hohe kognitive Intelligenz und ein scheinbarer Weg, dann kann doch etwas passieren und dann gibt es einen Lebenstraum und man macht etwas ganz anderes und ist aber dort auch sehr erfolgreich. Das erscheint mir eigentlich das Wichtige. Jetzt nicht die eine oder die andere Seite zu verdammen. Es gibt ja dann auch Leute, die künstlerisch gestartet sind und dann eigentlich viel Geld gemacht haben aus anderen Gründen. Mhm. Aber diese frühe, und ich glaube, das wird sich in Zukunft für deine Generation noch massiver verändern, dass man auf sehr unterschiedlichen Gebieten Dinge tut, vielleicht auch einmal zurückschaltet, vielleicht einmal ein, zwei Jahre gar nichts tut oder auf der japanischen Hütte in den Bergen Kampfsport betreibt. Machen wir es uns ein bisschen bequemer und gib mir ein bisschen Einblick in deine Lebenswelt. Ich interessiere mich sehr für Film. Mhm. Welche Filme und Serien schaust du denn? Was habe ich noch nicht gesehen, was ich lernen sollte?
Also ich weiß nicht, ob du Parasite gesehen hast?
Ja.
Ja, das ist ein Film, der mir unglaublich gefallen hat. Der ist jetzt auch schon ein paar Jahre alt.
Hat ihm einen Oscar gewonnen,
ja,
genau.
Ja, Und mir gefallen vor allem Filme, wo man doch sehr zum Nachdenken angeregt wird. Und dann gleichzeitig gefallen mir Filme, wo ich gar nicht denken muss. Alles, was dazwischen ist, finde ich...
Was sind die Filme, wo man nicht denken muss?
Ja, einfach irgendwelche Comedy-Filme.
Okay.
Da fällt mir gerade konkret sogar nichts ein, muss ich sagen. Aber wenn ich jetzt denke, irgendwas wie Jumanji oder solche Sachen, die finde ich dann immer sehr entertaining. Je nachdem, wie ich gerade eingestellt bin. Wie sieht das bei dir aus?
Ja, jetzt kommt der Test von meiner Generation. Also ich bin aufgewachsen mit El Cid, Ben Hur, Spartacus, Lawrence of Arabia und so weiter. Sagen dir diese Filme überhaupt noch etwas? Oder hast du eine von denen mal gesehen?
Also Spartacus sagt mir was, die anderen nicht.
Überhaupt auch vom Namen nicht, El Cid oder Ben Hur?
Nein.
Okay. Also das waren die großen Hollywood-Schinken, damals riesige, erfolgreiche Filme. Ben Hur übrigens auch ein sehr guter Roman. Weißt du, was da, also Kaufkraft bereinigt, dir brauche ich nicht erklären, was das heißt. Weißt du, was noch immer der erfolgreichste Film aller Zeiten finanziell Kaufkraft bereinigt ist?
Das habe ich mal gegoogelt. Ich habe vergessen, wie er heißt. Das ist irgendein Cowboy-Film, oder?
Nein, es ist ein Südstaaten-Epos, vom Winde verweht.
Fast.
Und der hat interessanterweise Kaufkraft bereinigt, doppelt so viel eingespielt, wie dann kommt schon Avatar und dann kommt schon Titanic und dann kommen jetzt all die. Aber es ist interessant, dass so ein Klassiker, den du wahrscheinlich nicht aushalten würdest, aber das war eigentlich der erfolgreichste Film auf heutige Zeiten umgerechnet. Damals gab es natürlich auch nicht so viele große Filme, wie man heute sagen will. Wie schaut es mit Büchern aus? Was kannst du mir empfehlen, was ich noch nicht gelesen habe?
Hast du... Das haben wir in der Schule lesen müssen. Das fand ich, war ein sehr gutes Buch. Nämlich, ach, wie hieß es? Von Thomas Glavinic, Das größere Wunder.
Ja, habe ich.
Das fand ich, war ein sehr, sehr gutes Buch. Sonst bin ich auch ein Fan von Klassikern wie The Picture of Dorian Gray.
Ja.
Und in letzter Zeit lese ich auch sehr viele wirtschaftliche Bücher, die sachlich.
Die brauchst du aber nicht empfehlen.
Genau, die brauche ich nicht empfehlen, einfach weil es momentan für mich sehr relevant ist. Aber ich würde sehr gerne mehr Zeit zum Lesen haben. Leider habe ich die Zeit momentan nicht. Hast du irgendwas, was du mir empfehlen könntest? Du hast mir eh.
Ja, du kriegst ja immer von mir meinen Newsletter. Übrigens, wer meinen Newsletter abonniert, nur ein E-Mail an andreas@salcher.co.at schicken, kurze Werbeeinschaltung, der kriegt meine Newsletter und dort gibt's immer viele Buchempfehlungen, Sachbuch und auch Belletristik. Wo bin ich? Naja, ich bin jetzt in der Elon Musk-Biografie drinnen, die ich übrigens von Walter Isaacson, der ja schon die große Biografie über Steve Jobs geschrieben hat. Also gerade wenn man den Elon Musk nicht mag und viele in deiner Generation mögen den überhaupt nicht, soll man es lesen, weil man nämlich alle Seiten, es ist keine positive Geschichte. Also Walter Isaacson hat ihn ja 2 Jahre, Shadow heißt das, also quasi er durfte 2 Jahre bei allen Meeting-internen Geschichten, seinen ganzen Frauengeschichten, also jetzt nicht bei der Zeugung der Kinder, aber im Prinzip da dabei sein und hat ein sehr differenziertes Porträt geschrieben, das auf der einen Seite natürlich das unglaubliche Genie von Elon Musk, seine extreme Risikobereitschaft, er hat ja mehrmals in seinem Leben finanziell wirklich Kopf und Kragen riskiert, aber auf der anderen Seite hat er natürlich ein Asperger-Syndrom, ist nicht sehr empathisch, geht nicht sehr nett, um das höflich, das ist jetzt euphemistisch, nicht sehr nett mit seinen Mitarbeitern um. Aber es ist eine sehr, sehr, sehr lesenswerte Geschichte, die ich eben nur ans Herz legen kann, um zu sehen, wie so jemand tickt. Theater, gibt es da irgendwas, was dich interessiert?
Theater habe ich nicht sehr viele gesehen, muss ich sagen. Ich finde es immer sehr interessant. Es ist auch eine sehr nette Atmosphäre, aber da bin ich jetzt nicht sehr drinnen in der Szene.
Wie erholst du dich denn eigentlich? Du bist jetzt so im High-Performance-State, habe ich den Eindruck.
Ja.
Brauchst du das überhaupt nicht oder wo sind deine Quellen der Kraft?
Doch, also nach einem langen Tag merke ich dann doch, dass ich Erholung brauche. Was ich prinzipiell mache, ist, dass ich meistens in der Früh trainieren gehe, bevor ich mit meinen Aufgaben beginne, damit ich einfach mal...
In ein Fitnessstudio,
ja, dass ich einfach eine Stunde habe, wo
wie,
ich...
Wann stehst du auf?
Kommt drauf an, wann die erste Vorlesung ist, aber ich sage zwischen 5:30 und 7:30, also ja komplett variabel.
Völlig untypischer Student.
Es kommt völlig auf die erste Vorlesung an, aber... dass ich dann eben eine Stunde habe in der Früh, wo ich aktiv abschalte, an nichts denke und einfach nur trainiere. Sonst, ich nehme gerne Bäder, wo ich mich einfach reinlege und nichts tue. Also wenn ich abschalte, dann wirklich komplett. oder ich treffe mich mit Freunden und da geht es dann auch nur um belanglose Sachen. Also das finde ich, gehört auch dazu.
Wenn wir sehr ambitioniert in deine Zukunft schauen, wirst du sicher mal eingeladen werden, einen TED-Talk zu halten auf der TED-Konferenz. Aber also wenn du die Chance hättest, einen Vortrag zu halten, wo du weißt, dass viele Menschen auf der Welt zuhören, was wäre denn das Thema oder was wäre die Botschaft, die du gerne vielen Menschen jetzt...
Die Botschaft, die ich vielen Menschen geben würde, ich glaube, das, was mir am meisten geholfen hat bis jetzt, ist wirklich dieses Reflektieren, was wir auch in Kurso eingedrillt bekommen haben. Also ich würde sicherlich einen Vortrag über Selbstreflexion und einfach das Revue passieren lassen von seinen eigenen Aktionen und drüber nachzudenken, das würde ich sehr predigen.
Du musst jetzt viel lernen, du musst in der Popperschule viel lernen, du musst jetzt viel lernen. Kannst du uns ein paar Tricks und Kniffe uns Erwachsenen sagen, wie man sozusagen ideal lernt, sodass wirklich ein Lerneffekt da ist, dass was nachhaltig da ist, dass man nicht nur für Prüfungen lernt? Was sind deine Strategien, um zu lernen und auch zu verstehen?
Also ich versuche meine Strategien noch immer zu verfeinern, weil im Studium jetzt doch noch sehr viel mehr zu lernen ist als in der Schule der Fall war. Das heißt, ich muss sehr viel mehr in einem geringeren Zeitraum in mich reinbekommen. Und ich glaube, Lernen ist etwas sehr Individuelles. Ich nehme zum Beispiel während der Vorlesung, ich mache keine Notizen, einfach weil ich viel mehr mitnehmen kann, wenn ich aktiv zuhöre und mich auf alles fokussiere, was die Professoren sagen. Ich bin auch jemand, der gerne mit jemand anderem lernt, zu zweit. Weil man sich, vor allem bei Mathe, weil man sich Sachen immer direkt gegenseitig erklären kann, sollte der eine etwas nicht verstehen. Und das funktioniert meistens wirklich perfekt.
Hast du einen Lernbuddy oder mehrere Lernbuddies?
Momentan habe ich einen Lernbuddy, den ich glücklicherweise gefunden habe, direkt am Anfang vom Studium. Und mit dem funktioniert das bis jetzt ziemlich gut. Und wir unterstützen uns auch gegenseitig in allem. Also das ist... etwas, was ich jedem ans Herz legen würde. Aber wie gesagt, das ist sehr individuell, glaube ich.
Finde ich interessant, aber wenn du mehrere Vorlesungen hast und du schreibst nicht mit, du merkst dir das alles oder es erinnert dich dann einfach, wenn du ins Skriptum reinschaust oder das muss ich noch nachfragen, weil das hört sich sehr...
Genau, ich erinnere mich dann, wenn ich ins Skriptum reinschaue. Wir haben schon den Luxus, dass die ganzen PowerPoint-Präsentationen, die gezeigt werden, dann auch zur Verfügung gestellt werden. Und wäre das nicht so, würde der Professor einfach reden, dann müsste ich schon Notizen machen. Aber so ist das für mich, glaube ich, am effizientesten. Es kann sein, dass ich falsch liege. Ich hatte meine erste richtige Prüfung noch nicht. Ich hatte nur kleinere Tests, die bis jetzt ganz gut liefen. Aber vielleicht sieht das in 2 Wochen anders aus.
Was ist die erste große Prüfung?
Mathematik und Programmieren, das heißt Quantitative Methods. Und das ist nächsten Freitag.
Okay, halte meine Daumen.
Ja, danke.
Da fürchte ich, weil ich dich nicht unterstützen kann. Machen wir jetzt von diesem angenehmen Teil wieder mal ein bisschen einen Blick in die Welt, die ja im Augenblick alles andere als freundlich ausschaut. So dieser Krieg in Gaza, Ukraine ist ja nach wie vor jetzt zwar ein bisschen von der Agenda gerutscht, aber dort bringen sich noch immer Menschen täglich um, furchtbare Zustände. Ich will jetzt mit dir keine politische Debatte führen über die Ursachen und Nahost und so, wobei mich das sehr interessiert. Mich würde interessieren, was löst das bei dir persönlich aus und was löst das sozusagen in deiner Community mit Freunden oder an der Uni aus? Redet ihr drüber? Was redet ihr drüber? Wie betrifft euch das auch persönlich?
Es betrifft mich persönlich begrenzt, nicht wirklich viel. Jetzt in Israel, Gaza betrifft es mich schon irgendwo, da ich halb Libanese bin und das doch sehr nahe liegt und sich auch die Hezbollah ja zum Teil eingemischt haben bzw. noch einmischen wollen. Und da mache ich mir dann schon Sorgen über meine Familie im Libanon, aber... Es ist jetzt nicht so, dass ich deswegen schlaflose Nächte habe oder mich nicht auf andere Sachen konzentrieren kann. Es ist nur eine weitere Information. Und ich glaube, das geht vielen in meinem Kreis ähnlich, dass wir nicht wirklich sehr betroffen sind, einfach weil es so weit weg ist und es schwer ist, sich diese Realität wirklich vor Augen zu halten. Ich weiß nicht, betrifft es dich? Bist du jemand, der da viel drüber nachdenkt?
Ich habe als sehr junger damals über die junge ÖVP die Chance gehabt, an einer Jugenddelegation teilzunehmen, wo wir komplett die israelische Seite gesehen haben. Ja. Und ich habe, das ist aber jetzt ungefähr 10 Jahre her, um ehrlich zu sein, es ist 20 Jahre, es war 2000, es war um die 2000er Wende, hatte ich im Rahmen eines Projekts der Europäischen Union die Möglichkeit, dort ein Projekt für die Palästinenser zu machen. Also eigentlich waren 2 Projekte. Einmal die Palästinenser-Polizei auszubilden für das Heilige Jahr, wie gehen sie mit Touristen um und so weiter. Und dann die VIP-Guards, also das sind die, die sie geplant haben, dass sie die ausländischen Staatsgäste anlässlich des Heiligen Jahres betreuen. Und mit denen habe ich so Kommunikationstrainings und so weiter gemacht. Und da habe ich natürlich komplett die palästinensische Seite gesehen. Also das war schon, diesen Luxus zu haben, beide Seiten sehr authentisch zu überleben auch, Gott sei Dank, weil die Trainings haben dort in so einem Bible College, aber mitten im Palästinensergebiet stattgefunden, also in den Autonomen. Und das war schon insofern auch erschreckend, weil das gerade da die zweite Intifada gerade losgegangen ist. Und ich habe wirklich gesehen, diese Bilder, die man sonst noch im Fernsehen sieht, wie also die jungen Palästinenser mit Steinen auf die Israelis geschossen haben. Ich habe dann mit denen geredet, sagt, das ist doch völlig sinnlos, dass ihr da Steine werft. Und die haben gesagt, ja, aber was sollen wir sonst machen? Hier und da fangen sie welche von uns ein, brechen ihnen die Arme und die Beine und dann schicken sie wieder zurück. Das war schon erschreckend zu sehen. Ich habe dann gefragt, habt ihr jüdische Freunde? Und ich habe natürlich auch vorher meine jüdischen Freunde. Also da sind schon auch in der kommenden Generation unglaubliche Konflikte grundgelegt. Mhm. Mein Eindruck, und auf das hoffe ich noch immer, ist ja, dass, glaube ich, 90% der Palästinenser und 90% der Juden problemlos friedlich zusammenleben könnten, was sie auch jahrhundertelang getan haben. Dass es aber auf beiden Seiten Extremisten gibt, die das mit allen Mitteln verhindern. Israelische Ministerpräsident Rabin, der ja knapp vor dem Friedensschluss war, ist ja von seinen eigenen umgebracht worden, bekanntlich. Und auf palästinensischer Seite ist das nicht ähnlich. Aber meine Frage wäre jetzt, nachdem du ja aus dem Libanon kommst, wie hast denn du das erlebt? Diese an sich ja, Beirut galt ja mal als Paris des Ostens, diese pulsierende Stadt, dieses blühende Land Libanon und dann Hisbollah, Bürgerkrieg und das alles. Hast du das irgendwie miterlebt oder wie?
Naja, wie es noch keine Probleme gab, das ist dann doch einige Jahre her. Da, wie sage ich, das sind meine Erinnerungen nur sehr vage, aber die wirtschaftliche Situation dort ist natürlich ein komplettes Desaster und humanitär genauso. Also wir waren letztes Jahr zum ersten Mal seit 3 Jahren, also davor waren wir 3 Jahre nicht, wieder im Libanon und erstmal zu sehen, dass die Währung statt 1.500 libanesische Pfund sind 1 Dollar zu, ich glaube 80.000 waren es an dem Punkt, 80.000 libanesische Pfund waren dann nur 1 Dollar wert. Und wir sind mit den Scheinen rumgelaufen und haben sie gezählt wie irgendwelche Drogenbosse. Es hat sich wirklich nicht gut angefühlt, vor allem wenn dann links und rechts auf der Straße obdachlose Kinder einen anbetteln. Der Unterschied zwischen Arm und Reich im Libanon ist wirklich extrem. Also das ist wirklich sehr schade. Insofern erlebe ich das schon. Unsere Familie sind dort noch immer glücklicherweise Mittelklasse. Die sind natürlich auch betroffen, aber denen geht es zum Glück relativ gut. Und ich sehe da jetzt auch nicht, wie sich da kurzfristig irgendwas ändern wird. Deswegen, ich hoffe, dass es besser wird, aber sehr, sehr gut kenne ich mich dann auch nicht aus, dass ich da jetzt irgendwas großartig dazu sagen könnte.
Reden wir noch ein bisschen über das Thema Hochbegabung. Mhm. Ich habe schon gemerkt, du weißt, ich habe gemeinsam mit anderen, mit dem Bernhard Görg und dem Walter Strobl und noch anderen vor mittlerweile 25 Jahren die Popperschule gegründet, mit der Idee, was passiert eigentlich, wenn man begabte Schüler mit begabten Lehrern zusammenbringt. Da hat es damals schon ziemliche Widerstände gegeben, interessanterweise aus allen politischen Lagern. Also es war nicht so, dass die Linken dagegen und die Konservativen alle dafür waren, das ist eher quer durch den Gemüsegarten gegangen. Und auch jetzt, wie ich mein Buch daraus gebracht habe, habe ich schon gemerkt, so in den ersten Reaktionen, ja, Hochbegabung, besondere Leistung ist noch immer sehr umstritten. Das Interessante ist, dass wir Spitzenleistungen, Hochbegabung im sportlichen Bereich und im künstlerischen Bereich ist interessanterweise unumstritten. Es ist unumstritten, dass es Menschen gibt, die besondere sportliche Fähigkeiten haben. Die werden dann Fußball-Superstars oder die werden Tennis-Superstars oder Basketball-Stars. Und es ist auch unbestritten, dass es Menschen gibt, die musikalisch zum Beispiel ein besonderes Talent haben. Die werden auch in eigenen Schulen schon sehr früh darauf vorbereitet. Kognitive Hochbegabung, also Intelligenz in Wirklichkeit, da gibt es noch immer große Reservationen nach dem Motto, die darf man nicht separieren oder die werden sie im Leben ohnehin zu etwas bringen, das braucht man nicht machen, es muss alles inklusiv sein und so weiter. Wie hast du denn selber, was ich schon gelernt habe, Hochbegabung zeichnet sich eigentlich oft, ohne dass es den Kindern selber bewusst ist, ja schon sehr früh aus. Also man merkt es im Kindergarten, spätestens in der Volksschule, wo man sich dann langweilt, weil die Übungen, wo die anderen damit kämpfen, man in Wirklichkeit in kürzester Zeit gemacht hat. Wie hast du deine Hochbegabung selber entdeckt und wie ist es dir damit gegangen?
Also, ich würde dem bei mir nicht zu 100% zustimmen. Ja, Schule war immer etwas, was nicht unbedingt sehr schwer war, aber es war jetzt nicht so extrem, dass ich zwei Klassen übersprungen habe oder dass ich sagen würde, ich bin jetzt so viel schneller als andere. Bei mir kam es dann einfach dazu, dass ich den Test versucht habe und gesehen habe, okay, ich wurde aufgenommen. Und da habe ich es gemerkt. Also davor war jetzt nicht irgendwie ein eindeutiges Anzeichen da, dass ich hochbegabt sein könnte. Und ich glaube, die Hochbegabung zeigt sich auch in ganz, ganz vielen verschiedenen Facetten bei den verschiedenen Leuten, die wir an der Schule hatten. Also während es bei mir, glaube ich, im räumlichen Denken war, was mir jetzt bei Mathe per se oder bei Deutschen nichts bringt, also das ist halt etwas komplett anderes, war es bei anderen wirklich im sprachlichen Bereich oder in der Arbeitseffizienz, dass sie sich Sachen sehr, sehr gut merken konnten, die Merkfähigkeit. Also das ist etwas sehr Individuelles, glaube ich, und nicht immer vorherzusehen, in meinem Fall zumindest.
Was die Leute immer wieder interessiert, ist, wie die Popperschule ihre Schüler auswählt. Also muss man mal dazu sagen, das macht nicht einmal die Schule selber, sondern das macht eine deutsche Expertin, die Frau Dr. Rohrmann, mit einem international skalierten Test. Das ist kein reiner Intelligenztest, das hast du schon angedeutet. Aber es ist natürlich sehr wohl ein Test, wo kognitive Begabung eine große Rolle spielt. Also Mustererkennung im Prinzip und so weiter. Wie hast du denn den Test selber empfunden?
Also was sehr verunsichernd ist während dem Test, ist, dass er darauf ausgelegt ist, dass man nicht fertig wird. Es gab dann doch einige, die mit manchen Bereichen fertig geworden sind, die mir das dann auch direkt danach gesagt haben. Da dachte ich mir, okay, die spielen in einer komplett anderen Liga. Stimmt wahrscheinlich auch. Also es gab in der Schule auch große Unterschiede zwischen den Begabungen, also wie sehr begabt diese Leute waren. Es ist doch sehr interessant, weil das für die meisten wahrscheinlich etwas war, wo sie zum ersten Mal auf solche Sachen getestet wurden. Und für mich war es auf jeden Fall das erste Mal. Und wenn man dann sieht, dass jemand vor einem schon fertig ist mit etwas, was man gerade erst angefangen hat, dann bekommt man schon Zweifel.
Weil der Wiener Vizebürgermeister wiederkehrte, die Popperschule mal besucht. Ich weiß nicht, ob du da dabei warst, wie er dort war. Jedenfalls hat er dann gefragt, Schüler, wie das mit dem Test war. Und da hat sich dann ein Mädchen gemeldet und hat gesagt, nein, sie hat das total lustig empfunden und das war sehr stressfrei und so. Das Interessante ist, ich war ein guter, wahrscheinlich sogar ein sehr guter Schüler zeitweise, aber ich bin kein Hochbegabter. Es gibt einen ziemlichen Unterschied zwischen Hochbegabung und guter Schüler sein. Also du kannst lauter Einser haben in der Schule und bist aber trotzdem nicht hochbegabt. Das ist schon irgendwie, ich habe ja oft Unterricht verfolgt und es ist schon ein Unterschied, muss man dazu sagen. Aber wie gehst du mit diesem Thema der Umstrittenheit um? Ich habe in meinen Interviews herausgefunden, sowohl in St. Afra als auch an der Popperschule, dass ja viele außerhalb ihres Freundeskreises überhaupt nicht darüber reden, geschweige denn damit irgendwie angeben oder so, weil sie wissen, da kriegen sie einen Widerstand damit. Du profitierst ja davon, dass du quasi in so eine Schule gegangen bist, übrigens die einzige in Österreich, wo man ganz deklariert Hochbegabte zusammengetan hat. Aber wie stehst du dem Thema generell gegenüber? Also wenn du nicht genommen wärst.
Wenn ich nicht, also ich weiß jetzt aus der Sicht, dass ich genommen wurde. ich lege das jetzt auch nicht sehr gerne offen. Ich finde, genauso wie ich es unnötig finde, wenn Leute ihre 5 Titel aufsagen vor ihrem Namen, muss ich auch nicht sagen, dass ich jetzt an einer hochbegabten Schule war. Ich finde, man sollte seine Begabungen oder seine Fähigkeiten durch seine Aktionen zeigen und nicht dadurch, an welcher Schule man war. Also insofern finde ich es gut, dass ich an die Schule gegangen bin, weil es doch eine sehr interessante Erfahrung war und es doch ziemlich anders ist. Als,
Was ist anders? Der Direktor Edwin Scheiber, der großartig, der sagt immer, es ist ihm wichtig, dass auch über das pädagogische Konzept der Popperschule gesprochen wird. Wie hast du das mit? Was ist anders?
Naja, es ist sehr, sehr frei. Man kann sich alles selber aussuchen. Wir haben das Modulsystem für unsere Fächer. Das heißt, wir können uns jedes Jahr von bestimmten Fächern eine gewisse Stundenzahl hernehmen und dann wirklich das machen, was wir machen wollen. Wir haben auch viele Wahlfächer und das zählt aber auch zu unseren gesamten Stunden dazu. Die Anwesenheitspflicht ist nicht sehr streng, wenn man kann, also wenn man sich den Stoff schon angeeignet hat, wenn man alles kann, was in der Stunde jetzt unterrichtet werden sollte, dann kann man sich mit dem Lehrer zusammensetzen, man muss dann nicht hingehen. Also es ist auch sehr zeiteffizient, würde ich sagen. Wenn man sich lieber die Sachen zu Hause aneignet, dann kann man sagen, okay, ich will, dass meine Note zu 50% aus irgendwelchen Essays besteht, die ich selber erarbeite, die aber den gleichen Stoff beinhalten, dann werden Lehrer zu einem Großteil Ja sagen. Also man ist sehr, sehr frei mit seinen Lernmethoden und wie man sich den Stoff aneignet. Aber wie gesagt, das ist jetzt nicht etwas, was ich mir groß auf die Stirn schreibe. Das ist auch immer mit einer großen Arroganz verbunden bei den Leuten, die das machen. Und ich bin da auch kein Fan davon.
Der Anton Zeilinger, Nobelpreisträger, war vor kurzem an der Popperschule, haben wir Gott sei Dank geschafft, anlässlich 25 Jahre Popperschule und hat dort vor allem mit den Physik- und Science-Studenten sehr spannend diskutiert. Wir hatten vorher ein kleines Vorgespräch mit ihm im kleinen Kreis und da hat er genau gefragt, wie diese Auswahl erfolgt. Und er ist sehr skeptisch gegen solche Auswahlverfahren, weil er sagt, es ist sehr viel Selbstselektion. Da hat er wahrscheinlich nicht ganz Unrecht, weil er sagt, es melden sich ja schon ganz bestimmte Typen zu so einem Test und so weiter. Aber dann hat er was Interessantes gesagt. Er hat gesagt, er war einmal in einem Kreis, wo amerikanische Spitzenuniversitäten, also die üblichen Harvard, Yale, Princeton und so weiter zusammen waren. Und dort haben sie über dieses Thema gesprochen und sind an sich zu dem Schluss gekommen, dass die wirksamste Methode, um wirkliche Hochbegabung herauszufinden, darin liegt, dass man den Kandidaten mit jemandem, der auf seinem Gebiet eine Spitzenleistung selbst in seinem Leben erbracht hat, also sprich, wenn jemand naturwissenschaftlich hochbegabt ist, lasst man ihn mit einem Spitzenchemiker oder mit einem Spitzenphysiker diskutieren und der unter Anführungszeichen redet lange und intensiv mit dem und so findet man am besten heraus, ob hier eine Hochbegabung gegeben ist. Das habe ich irgendwie ganz einen interessanten Ansatz gefunden.
Mhm. Also, was mir da jetzt als erstes in den Kopf kommt, ist, dass das dann doch sehr subjektiv ist, wenn die Entscheidung dann von der erfolgreichen Person in dem Gebiet durchgeführt wird. Und dass die Tests, wie wir sie gemacht haben, doch sehr objektiv sind. Also vielleicht, wenn man sagt, dass man mit 10 verschiedenen erfolgreichen Leuten in dem Gebiet redet, dass es dann besser wäre oder dann genauer wäre, ein bisschen objektiver. Mit einer Person würde ich da sehr skeptisch rangehen.
Das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass Zeilinger natürlich ein Wissenschaftler ist und dort dürfte das aber sozusagen durchaus so Usus sein. Das heißt, wenn du zu einem, egal ob jetzt Chemiker oder Naturwissenschaftler oder Physiker, wenn du dann bei einem bestimmten Professor studieren willst, da ist ein Riesenandrang und der, ich glaube, da gibt es sicher eine Art von Vorselektion, sonst kommst du dort gar nicht hin, ja. Aber wenn du dann dort bist, dann hängt sehr viel offensichtlich sehr wohl von dem Gespräch mit diesem Professor ab. Und da hängt es auch sehr davon ab, dass du nicht zeigst, wie super klug du bist, das testen die, glaube ich, eh schon vorher, sondern dass du unkonventionell denkst, dass du Fragen stellst, wo der Professor sagt, na, so habe ich das eigentlich noch nicht gesehen, das interessiert mich eigentlich sehr, wie das macht. Ich glaube, so war das zu verstehen und das habe ich nicht uninteressant gefunden. Ihr habt ja an der Popper-Schule mit diesem Popper Goes University und so weiter auch die Möglichkeit, mit schon Universitätsprofessoren oder sehr klugen Menschen zu reden. Ist dir da jemand in Erinnerung oder was war denn so ein Gespräch, wo du dich in so einer Situation gefühlt hast?
Ich kann mich gar nicht an das Event erinnern, muss ich sagen. Es kann sein, dass ich da nicht mitgemacht habe.
Nein, es gibt eine Kooperation der Popper-Schule mit Universitäten. Es gibt Popper-Schüler, die besuchen schon professionelle Vorlesungen. So habe ich das gemeint. Aber das hast du nicht so gemacht.
Das habe ich nicht gemacht, aber Freunde von mir haben das gemacht. Ich glaube, einer hat sogar schon in der 6. Klasse begonnen, Mathe zu studieren nebenbei. Der war uns da allen weit voraus.
Ja, gibt's von dir noch etwas, was dir am Herzen liegt im Dialog zwischen, was wir voneinander lernen können? Gibt's noch was, was ich von dir lernen kann oder etwas, was du von mir lernen möchtest?
Fällt mir spontan gerade nichts ein, nein. Gibt's von dir noch etwas, was dir jetzt spontan einfällt, was nicht in deinen Notizen steht?
Naja, mich würde schon interessieren, dein Blick auf die Welt. Ja, keine Zukunft ist offen, wir wissen nicht, wie es weitergeht, aber so in der Gesellschaft habe ich schon den Eindruck, ich merke es jetzt auch mit meinem neuen Buch, da ist im Augenblick nicht das große Interesse dran, sich optimistisch mit der Zukunft auseinanderzusetzen. Da hängt so wie das, mein letztes Buch war ja die große Erschöpfung und die Quellen der Kraft und da hat sich nicht viel geändert. Damals war es vor allem die Pandemie, dann der Krieg in der Ukraine. Da hängt irgendwie, habe ich das Gefühl, so eine große drückende Depression über der Gesamtgesellschaft. Mhm. Ja. Das ist bei den jungen Menschen, ich habe so die These aufgestellt, dass mir in euren Gesprächen aufgefallen ist, dass ihr euch sehr wohl Sorgen um die Zukunft der Welt macht, also Klimawandel, Armut, Krieg und so weiter, was aber eure eigene Zukunft betrifft, erstaunlich optimistisch seid. Und das ist mir ja auch bei dir herausgefallen. Da würde ich vielleicht zu dieser These von dir gerne deine Meinung wissen, dass eben so begabte oder überhaupt junge Menschen sozusagen sorgenvoll auf die Zukunft der Welt blicken, aber interessanterweise, was ihre eigene Zukunft betrifft, durchaus sozusagen optimistisch schauen. Sind das nur Einzelfälle oder wie würdest du das sehen?
Ich würde dem prinzipiell zustimmen, von dem, was ich gemerkt habe in der Schule, dass eben ja sehr viele eher pessimistisch auf die Welt schauen und ich glaube, sie schauen gar nicht sehr, sehr viel auf sich selbst. Also ich glaube, die meisten sind ziemlich selbstlos, was ich doch sehr beneidenswert finde. Persönlich würde ich aber sagen, dass ich auch sehr positiv an die Welt herangehe. Also ich glaube schon, dass wir eine schöne Zukunft haben werden. Ich gehe da sehr optimistisch ran und denke, dass Lösungen gefunden werden. Aber natürlich, dass man auch an diesen Lösungen arbeiten muss, also dass die nicht von alleine kommen. Aber ich bin da sehr optimistisch. Also da wäre ich nicht so pessimistisch, wie viele meiner Freunde vielleicht wären.
Vielen Dank. Ich freue mich auf Ihre Kommentare und Fragen. Am besten an meine persönliche E-Mail-Adresse andreas@salcher.co.at. Mein Podcast heißt jetzt übrigens der Andreas Salcher Podcast, leicht zu merken. Besonders freue ich mich, wenn Sie meinen Podcast abonnieren oder weiterempfehlen. Bleiben Sie neugierig. Vielen Dank für Ihre Zeit.